ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ein sommerliches Hallo hier auf NDR Blue und in der ARD Audiothek zu eurer monatlichen Dosis guter Musik. Oh, ich werde noch bereuen, dass ich das gesagt habe. Herzlich willkommen zu ESC Update im Juli. Es geht um Musik, um Show, Fans, Rückblicke und 10-jährige Kinder. Das sind grob gesagt unsere Themen von heute. Und ohne ihn ist es kein ESC. Ich schalte ins Land des Fußball-Europameisters nach Spanien zu Thomas Mohr. Hallo.
Hola, buenos días y saludos a todos los fans del Festival de Canción de Eurovisión. Das war mein Versuch, Spanisch zu reden. Ich mache hier gerade einen Spanischkurs und das war so ein kleines Experiment. Hallo, liebe Grüße aus Valencia.
Direkt aus dem B1-Kurs. Sehr schön, das freut mich. Du hast eine gute Zeit in Spanien, du bist einen guten Monat da. Und wir müssen noch den Cliffhanger aus unserer letzten Folge auflösen. Wie prophezeit ist es ja zum EM-Viertelfinale Spanien gegen Deutschland gekommen. Wir kennen das Ergebnis. Und du hast letztes Mal noch gezögert, ob du an dem Tag in Spanien im Deutschland-Trikot durch die Straßen laufen möchtest. Hast du es gemacht?
Nee, ehrlich gesagt. Nee, die Stimmung war hier sehr nationalistisch geprägt, auch vor und nach dem Finale. Aber ich habe mich in dem Trikot ins Fitnessstudio getraut vor ein paar Tagen und erntete da einige, ja, ich habe despektierliche oder irritierte Blicke.
Och, aber wie schön, dass wir jetzt wieder über den ESC reden. Hier sind alle Menschen Freunde. Nach Spanien fährt dieses Jahr, fährst nicht nur du hin, sondern auch ein sehr talentierter 10-jähriger Junge namens Bjarne. Er ist Deutschlands Kandidat für den Junior-ESC in Madrid. Darum geht's heute in ESC Update. Außerdem sprechen wir über eine große ESC-Party. In Hamburg fand das Eurovision Weekend statt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier. Außerdem gibt es einen kleinen persönlichen Rückblick. Lasst euch überraschen. Aber wir fangen wie immer mit dem Aktuellen an, Thomas. Zwei Städte sind noch im Rennen, den kommenden ESC in der Schweiz auszutragen. Es heißt entweder Basel 2025 oder Genf 2025. Mit anderen Worten, nicht Zürich. Die größte Stadt der Schweiz ist raus. Jetzt schon. Überraschend?
Ja, sehr. Also Zürich hätte wirklich toll zum ESC gepasst. Und als der Stadtrat 10 Millionen Euro, oder waren es Franken, ich weiß es nicht so genau, für den ESC.
Ja, mittlerweile fast das Gleiche.
Ja, da war ich mir wirklich eigentlich sicher, dass es Zürich wird. Aber andere haben wohl mehr geboten und am Ende entscheiden die Ausrichter sicher nach finanziellen Kriterien und nicht danach, wo die Fans am besten feiern können.
Ich fand es auch überraschend. Ich glaube, Zürich fand es auch überraschend, dass sie jetzt schon raus sind. Aber naja, man wird das alles aufarbeiten, so heißt es zumindest aus Zürich. Besonders Basel im Dreiländereck, Deutschland, Frankreich, Schweiz, hat ja auch schon einen Einblick gegeben, wie der ESC dort aussehen könnte. Hast du dich mal eingelesen? Was plant man da?
Das Motto der Bewerbung von Basel heißt Crossing Borders und das passt ja zur Bewerbung der Stadt, denn fast nirgendwo kann und muss man über so viele Grenzen gehen wie in Basel. Der Flughafen dort hat zum Beispiel einen Ausgang in die Schweiz, einen nach Deutschland und einen nach Frankreich. Basel liegt mittendrin, du sagst es, im Dreiländereck am Rhein. Lörrach ist die deutsche Stadt gegenüber von Basel und Lörrach wurde ja auch im Imagevideo für die Bewerbung Basels einbezogen. Austragungsort des ESC wäre dann die Jakobshalle. Und nebenan im Fußballstadion planen die Veranstalter ein großes Public Viewing. Und für deutsche Fans wäre Basel eigentlich optimal wegen der kurzen Anreise. Und man könnte auch günstig in Lörrach oder in Weil am Rhein wohnen und zu den Events in die Schweiz pendeln. Habe ich ja eben dieses Binationale habe ich ja in diesem Jahr auch durchgezogen von Kopenhagen nach Stockholm.
Ja, ich finde es interessant, dass wir wieder in einer Grenzstadt sind nach Malmö. Da steht ja fest, Genf ja genauso liegt direkt an der Grenze zu Frankreich, ist wahrscheinlich die internationalste Stadt der Schweiz. Alleine schon, weil da so viele Organisationen sitzen, unter anderem die Europäische Rundfunkunion, die EBU, die den ganzen Bums ja veranstaltet. Aber über Genf haben wir letztes Mal in ESC-Update schon ganz ausführlich geredet, auch über die PAL Expo, wo das dann sein könnte, der ESC. Warst du schon mal in Basel oder Genf?
Ja, ich war schon in beiden Städten. Also Genf liegt wundervoll am Genfer See, umgeben von Bergen. Aber auch Basel liegt hübsch am Rhein, wirkt insgesamt etwas urbaner, würde ich sagen.
Ich kenne nur Genf, da war ich mal 2 Tage. Aber ja, mit dieser Fontäne da auf dem See, das ist ganz fantastisch. Also ich mag Genf, mein Favorit ist ein bisschen Genf. Welche Stadt wäre dir denn lieber?
Aus praktischen Gründen bin ich für Basel, allein schon wegen der direkten Zugverbindung von Hamburg aus. Aber auch das ist den Veranstaltern sicherlich egal.
Auflösung wahrscheinlich im August. Und noch ein weiteres Thema ist von letztem Mal übrig geblieben. Da ging es um die EBU, die ja den ESC veranstaltet und die sich viel Kritik gefallen lassen musste dieses Jahr von Fans, von Künstlern, von Delegationen. Im Grundsatz ging es um die Teilnahme von Israel und um die Disqualifikation von Joos Klein aus den Niederlanden. Es gab eine Untersuchung danach. Jetzt hat die EBU die Ergebnisse präsentiert. Über die möchte ich gleich mit dir sprechen. Auch Martin Österdahl hat sich nach Malmö erstmals öffentlich geäußert. Er ist ja der große Boss quasi. Er ist bei der EBU für den ESC zuständig. Und er wurde ja während des ESC-Finales sehr gut hörbar von der Halle ausgebuht. Du hattest kurz nach der Show hier in unserem Podcast gesagt, dass du diese Buhrufe verstehen kannst. Bist du immer noch der Meinung?
Also ich konnte die Buhrufe nachvollziehen, das kann ich immer noch. Aber natürlich ist grundsätzlich ein suboptimaler Diskurs, wenn eine Seite die andere ausbuht. Allerdings, das Wort Diskurs ist ja eigentlich unangebracht. Ehrlicherweise gibt es ja gar keinen Austausch zwischen Fans und den Organisatoren. Auch hier Vergleich Fußball, ja, wenn die Vereine nie mit den Fans kommunizieren, das geht auf Dauer immer schief. Meines Erachtens muss man sich schon überlegen, ob es einen Dialog mit den Fans gibt. Wir sprechen ja viel von Partizipation, Teilhabe, ja, miteinander sprechen. Das sehe ich überhaupt nicht bei der EBU und den Fans, beim ESC und den Fans, und das finde ich ehrlich gesagt falsch.
Ja, weil Partizipation ist nicht nur Party wichtig. So, genau. kleines Bonmot an der Stelle. Ja, mitten in diesem ESC-Finale gab es jetzt aber, ich sag mal, eine einseitige Kommunikation. Es gab ja eine sehr lustige Nummer. Ein Act von Linda Woodruff, das ist eine Kunstfigur von einer schwedischen Sängerin und Moderatorin. Linda Woodruff ist so die tollpatschige EBU-Sprecherin, schon bei mehreren ESCs aufgetreten und offenbar auch so ein bisschen verliebt in Martin Österdahl. Es gibt auch ein Musikvideo zu einem Song, You're Good to Go, der Martin Österdahl so ein bisschen ironisch gehuldigt hat. Und das hätte ich in jedem Jahr unglaublich lustig und gut gefunden. Nur in diesem Jahr dann doch leider sehr unpassend. Also findest du, hätte man da vielleicht sagen sollen, okay, wir lassen das lieber mal im Finale bei dieser angespannten Stimmung in Malmö?
Ja, ja, der Film war wirklich witzig, hatte ich ja auch schon damals gesagt, und das Song ist auch gut. Aber ja, du, wir beide wissen ja vom Angucken her, dass TV-Produktionen strikt geplant und total unflexibel sind. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das anders gelöst wird, denn die Bildtonschere war schon ziemlich groß, ja. War einfach mal Pech für die Organisatoren. Also ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, das so kurzfristig rauszustreichen. Klar ist das, aber da waren sie zu unflexibel.
Tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt diesen Song in einer Studioversion. Und natürlich haben wir diese Studioversion. Hier ist aus dem ESC-Finale You're Good to Go von Linda Woodruff.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Are you ready? In the Eurovision, the stakes are high. 'Cause it's television and we do it live. We've been waiting all year. Now the moment is near. There's nothing to fear. 'Cause our hero is here. All our single ladies wait for the highlight of the show. When Martin licks his lips and says, you're good to go. You're good to go. Oh. You're good to go. Oh. When Martin licks his lips and says, you're good to go. It's that moment in May when the theme starts to play. Hear my heart going boom, boom, boom as he walks in the room. For blah blah, and he makes me wanna ha ha. The dream of every fan and of every single girl, 'cause he's a heterosexual man in a homosexual world. Frank Neff, Clifford Brown, Christine Marshall wore the crown. Ostrock Silius was the king. Your Nola son did the thing. Don't hold back now, let's go through it. Count the votes, there's nothing to it. Woodruff, out.
You're Good to Go. Kleiner Funfact, dieser Song wurde im ESC-Finale als Song Nummer 27 angekündigt. Naja, wie wir alle wissen, gab es eh nur 25 Songs, weil Jost Klein ja auch noch rausgeflogen ist. Also alles, was irgendwie schiefgehen kann, ist in diesem Song, ist in dieser Nummer irgendwie vereint. Thomas, die EBU hat vor ein paar Wochen eine Mitteilung rausgegeben, was sich nach diesem ESC jetzt ändern soll. Alles soll besser werden, selbstverständlich, aber was steht da drin?
Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich die Artikel darüber gelesen habe.
Das ist aber schlecht.
Ich fand das total schwer zu fassen, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich überhaupt keine Ahnung von der Organisation solcher Groß-Events habe. Aber was ich jetzt rauskristallisiert habe, es gibt einfach zwei neue Führungsposten, um die Verantwortung zu verteilen und die Aufgaben so ein bisschen besser zu verteilen. Die waren wohl tatsächlich auch überfordert mit alledem. Es gibt jetzt einen ESC-Direktor, ja, und einen Leiter für Marketing und Werbung. Und die beiden sollen dann Martin Österdahl entlasten und die teilen die Aufgaben untereinander auf. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung. Die war auch nötig, denn mindestens 13 Delegationen haben sich beschwert. Nach ersten Reaktionen ist Norwegen mit den Änderungen wohl zufrieden. Die Niederlande sagen, ist noch nicht klar, ob das reicht und ob wir im nächsten Jahr dabei sind.
Ja, ich würde auch sagen, diese neuen Positionen sind im Prinzip das Handfesteste, was in dieser langen, aber doch relativ inhaltslosen Pressemitteilung der EBU bei rumgekommen ist. Martin Österdahl hat sich in einem Interview mit einer schwedischen Nachrichtenagentur auch erstmals zu all diesen Vorkommnissen von Malmö geäußert. Er sagt auch, der ESC ist explosionsartig größer geworden. Die EBU hat dafür einfach nicht die nötigen Ressourcen gehabt. Du hast es schon gesagt, die EBU, die wirkte in diesen Tagen rund um das ESC-Finale einfach überfordert, richtig?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zu beiden Problembereichen, Politik und die Disqualifikation der Niederlande, gab es wirklich eine mangelhafte Kommunikation. Wir haben ja alle wie blöd über den Handys gesessen und das, was dann als Erklärung kam, insbesondere zu Jost Klein, war wirklich nicht zufriedenstellend. Also insofern hat diese Kommunikation Anlass für Buhrufe gegeben.
Martin Österdahl hat ja auch was dazu gesagt, dass er im Finale eben so laut ausgebuht wurde. Er war ja lange so der Posterboy der EBU. Dass man Martin Österdahl mal ausbuht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet vor ein paar Jahren. Wie hat sich das für ihn angefühlt? Was hat er gesagt?
Er hat wohl eingesehen, dass die Fans einen Prellbock benötigen und das hat er dann auch einfach so hingenommen, so wie ich sein Statement interpretiere, mit einer gewissen Gelassenheit.
Naja, immerhin. Das muss man auch erstmal schaffen, aber eben in so einer Führungsposition, ja, muss man mit sowas dann eben auch mal klarkommen. Wir haken den großen ESC erstmal ab und wir schauen auf den kleinen. Bjarne, 10 Jahre alt aus Niedersachsen, wird für Deutschland beim Junior ESC in Madrid antreten. Das haben ein Online-Voting und eine Jury einstimmig entschieden. Es gab eine einminütige Demo-Version des Songs und der Titel, der wird jetzt eben noch ausgearbeitet. Gleich sprechen wir hier mit unserer deutschen Delegationsleiterin für den Junior ESC, Ulrike Ziesemer. Und zwar nach einer Minute des deutschen Songs Save the Best for Us.
Ich fahr am Amazonas und auf den Bermudas. Ich hab den Regenwald entdeckt mit dem Finger auf dem Handyscreen. Die Gipfel der Berge, die Farben der Meere. Doch irgendwann will ich die Welt mit eigenen Augen sehen. Ich hab all ihre Wunder in meinem Kopf. Doch ich frag mich, gibt's die Wunder morgen noch? So save the best. Save the oceans and the trees, the mountains and the air we breathe. Save the past for us. This war can take your breath away. It's beautiful in every way.
Eine Minute von unserem Junior ESC-Song Save the Best for Us von Bjarne. Und das hier sagt der 10-Jährige übrigens selbst zu seinem Titel.
Der Song heißt Save the Best for Us. Das heißt so viel wie Schütze. Wir sollen das Beste für uns schützen. Und ich finde diese Message sehr cool. Und die versuche ich auch zu überbringen. In dem Song geht es nämlich darum, dass wir die Welt und das Klima retten sollen.
Und bei mir ist jetzt unsere Delegationsleiterin für den Junior ESC vom NDR, Ulrike Ziesemer. Herzlich willkommen bei ESC Update.
Vielen Dank, hallo.
Ulrike, wir kennen den Junior ESC schon sehr früh. Wir sind wieder das erste Land, bei dem man den Song kennt. das ist nicht das erste Mal so, aber so früh wie dieses Jahr war es jetzt auch noch nicht. Warum habt ihr euch entschieden, dieses Jahr so früh mit dem Ganzen anzufangen?
Naja, wir wollten natürlich gewährleisten, dass alle am Voting teilnehmen können und es hat ja letztes Jahr auch ganz gut geklappt.
Letztes Jahr mit dem besten Platz überhaupt, den wir hatten beim Junior ESC für vier. Und das ganze Verfahren war ja auch ähnlich wie letztes Jahr. Wir hatten ja 5 Kids, über die man abstimmen konnte. Die hatten 5 Songs. Wer hat diese Kids, wer hat diese Songs am Ende überhaupt ausgewählt, dass die eben in dieser Auswahl drin waren?
Es gab wieder sowas wie eine Jury beziehungsweise eine Kommission, würde man wahrscheinlich sagen, aus Leuten, die sich mit Musik auskennen, die sich mit der Branche auskennen. Und gemeinsam mit der Redaktion NDR haben wir diese 5 Kinder ausgesucht.
Und es ist ja, ich glaube, letztes Jahr war schon genauso, alle 5 waren mal bei The Voice Kids. Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall mehr. Was erhofft man sich davon, dass sie schon mal ja, auf so einer Fernsehbühne gestanden sind?
Naja, die wissen, denke ich, schon, was sie erwartet. Das ist natürlich die Erfahrung, die die einfach mitbringen. Die haben schon mal vor Publikum gesungen. Die wissen, wie es mit einem Studio läuft. Die wissen, auf was sie sich einlassen. Und natürlich haben die einfach auch das Umfeld, was letztendlich weiß, worauf sie sich einlassen. Und wenn man jetzt den Junior ESC auch schon länger verfolgt hat, ist das ja auch international, sodass die meisten der Kandidatinnen, die dort antreten, wirklich auch schon bei The Voice Kids gewesen sind.
Jetzt haben wir ein Jury-Voting gehabt und wir haben ein Online-Voting bei kika.de gehabt. Beide haben sich am Ende einstimmig für Bjarne entschieden. Online-Voting ist klar, bei der Jury muss man natürlich immer fragen, was war das für eine Jury? War das national, war das international? Wo kommen die her?
Das waren knapp 10 Leute international, alle auch wie gesagt aus der Musikbranche, alle in dem Feld schon lange unterwegs, erfahrene Leute, die bewertet haben nach der musikalischen Leistung, genau nach dem Song und ja, ganz Europa war dabei, kann man sagen.
Bist du zufrieden mit den Voting-Zahlen? Bist du zufrieden mit den Zahlen, die der Junior ESC, dieser Voting-Aufruf auf Social Media generiert hat? Da hat man jetzt auch schon einige Videos auch sehen können von den Acts und auch von Bjarne, wie er am Ende gewonnen hat und sich gefreut hat. Bist du zufrieden mit dem, was jetzt aus diesem Aufruf, was das für eine Resonanz erzeugt hat?
Ja, was mich aber besonders freut, sind aber so Reaktionen, die dann kommen, also die Mails, die zum Beispiel beim Kika eingehen und da merkt man wirklich, dass wir echt schon ein ganz gutes Stammpublikum haben, die da ganz begeistert mitgehen, die sich super auskennen, die tolle Fragen stellen. Die 5 Kandidatinnen waren ja auch alle in einem Chat abends im Kika. Und da sind wirklich schon bemerkenswerte Fragen oder auch große Fanbeteuerungen angekommen und sowas finde ich immer besonders schön. Also das andere sind Zahlen, die freuen mich auch, aber ich finde gerade so dieses Persönliche oder wenn man das Gefühl hat, da sind Leute wirklich auch begeistert dabei, das finde ich immer besonders schön.
Wir hatten tolle Songs in der Auswahl. Es ist Bjarne geworden, Save the Best for Us. Ich persönlich glaube, das ist zum ersten Mal, also nicht nur das erste Mal, dass wir einen Jungen zum Junior ESC schicken, ich finde, es ist zum ersten Mal ein Song, der so ein bisschen polarisieren kann. Ich glaube, es gibt Leute, die den sehr mögen. Ich glaube, auf der anderen Seite wird es auch der Fall sein, aber es ist ja auch interessant, das ist ja auch spannend. Was glaubst du, warum hat Bjarne am Ende dieses Rennen und vor allem dann doch so deutlich für sich entschieden?
Also einmal würde ich gern vorweg schicken, dass ich es wirklich allen wieder gewünscht hätte oder gegönnt hätte und dass ich super gerne auch mit jedem von denen nach Madrid gefahren wäre, dass es jetzt Bjarne geworden ist, freut mich natürlich auch total. Und ich glaube einfach, dass Bjarne mit dem Song, von dem wir im Moment auch erstmal noch nur eine Minute kennen, mit dem Song überzeugt hat, aber vor allem einfach mit seiner Stimme.
Gibt es eigentlich so einen Zeithorizont, wann das Musikvideo erscheinen muss? Bestimmt, oder? Kann man das schon mit irgendwie einem Monat oder so rechnen, wann dann das Lied fertig ist und auch das Musikvideo dazu fertig ist?
Ja, es gibt ja Fristen von der EBU. Das ist Anfang Oktober und wir werden aber vorher den Song schon veröffentlichen mit dem Video.
Es dauert noch ein bisschen, aber dafür hat man ja früh genug angefangen, damit man sich jetzt sehr viel Zeit lassen kann, um das Ganze schön auszuarbeiten, um mit Sicherheit auch eine Inszenierung auszuarbeiten. Steht da schon ein Team? Gibt es da schon Ideen?
Das Team steht, es gibt auch schon Ideen, aber auch da ist natürlich so, der Song ist ja noch nicht fertig und Inszenierungen anzugehen, bevor man das Lied kennt, ist natürlich schwierig. Deswegen auch da bitte ich noch um Geduld.
Du hast Bjarne ja auch schon mal persönlich getroffen. Es gab ja Castingrunde ist ein doofes Wort, es gab diese Drehs, sag ich mal, beim NDR in Hamburg, wo diese 5 Kids ein Video aufgenommen haben, was relativ gleich aussah. Was hat Bjarne für einen Eindruck auf dich gemacht?
Super netter, sehr quirliger junger Mann, der alle irgendwie total begeistert, der wirklich wenig stillsteht und der eine Hammerstimme hat. Also der ist 10, der ist wirklich noch klein, aber der singt, ja, es haut alle um.
Ja, noch ist er 10, beim Junior ESC ist er dann 11. Jetzt sprichst du für den NDR, klar, wir machen das ja wieder zusammen mit dem Kika. Kannst du schon was sagen, ob es auch wieder eine Fernsehbegleitung geben wird, quasi Bjarnes Weg zum Junior ESC? Ist da schon irgendwas angedacht, wo wir Bjarne noch ein bisschen mehr kennenlernen können in den nächsten Monaten?
Ja. Also das ist sowohl beim NDR, da weiß ich, da haben sogar jetzt Kollegen schon gedreht. Der Kika macht wieder ein sogenanntes Rampenprogramm. Also wir werden in der Woche vorher Sendung sehen. Wir werden auch noch live wahrscheinlich aus Madrid schalten am 16. morgens. Und es ist einiges geplant, also sowohl als Social Media als auch im Fernsehen.
Das ist schön. Dann sage ich jetzt mal als Beauftragter von Eurovision.de, alle Termine dazu gibt es dann natürlich auf Eurovision.de online und überall, wo es Sachen zum Junior ESC gibt. Erstmal Dankeschön, Ulrike.
Sehr gerne. Looking for a
Luna, Polens ESC-Kandidatin aus diesem Jahr, die ich erst vor 2 Wochen live gesehen habe, nämlich in Hamburg beim Eurovision Weekend. Das hat 3 Tage gedauert und er hier hat diese Veranstaltung mitmoderiert. 12 Points vom Blog ESC Kompakt. Herzlich willkommen.
Hallo Marcel.
Schön, dass du da bist. Du hast dieses Eurovision Weekend mitmoderiert, aber erstmal, was genau ist das Eurovision Weekend?
Das ist die Anlaufstelle für ESC-Fans nach dem großen ESC im Mai. Also wenn die Trocken-Season, die Low-Season, die Off-Season startet, dass man dann zusammenkommen kann. Eine Möglichkeit für Fans aus ganz Europa, sich zu treffen. Und dabei findet dann eben auch der sogenannte Fanvision-Contest statt. Das ist ein Wettbewerb, bei dem eben auch Vertreter aus den verschiedenen Ländern ESC-Songs singen. Die werden natürlich so bewertet. Und man trifft sich drumherum, feiert gemeinsam und wertet natürlich alles nochmal aus, was im Mai beim ESC passiert ist.
Ja, quasi so ein bisschen Klassentreffen-Atmosphäre, habe ich so das Gefühl. Man sieht sich eben immer mal wieder hier und da so übers Jahr und da ist dieses Weekend sicherlich eine gute Anlaufstelle. Aber bei diesem Fanvision-Contest, den du schon angesprochen hast, wie viel ESC hat da wirklich drin gesteckt? Was waren das für Performances? Wie kann man sich die vorstellen?
Da steckt wahnsinnig viel ESC drin und wirklich diese Fans geben sich unglaublich viel Mühe. Also in diesem Jahr gab es so viele Teilnehmer wie noch nie, nämlich 16 ESC-Clubs, Fanclubs haben Teilnehmer entsandt, zwei davon aus Deutschland. Das heißt also, wir hatten insgesamt 15 Länder mit dabei und jeder muss natürlich einen Song vortragen, der was mit dem ESC zu tun hat. Es darf auch ein Vorentscheidtitel sein, aber da hört man dann eben Sachen von Fremling und Never und Drama Queen bis Cha-Cha-Cha ist alles dabei. Da spielt das Land auch gar keine Rolle, also wo derjenige herkommt. Also zum Beispiel die polnischen Vertreter haben dann eben Carriers Cha-Cha-Cha gesungen, was ja ein Beitrag aus Finnland war. Da sind wir ganz offen, ganz locker, aber tatsächlich musikalisch muss es dahin gehen und über die letzten 10 Jahre, seitdem es den Wettbewerb ungefähr gibt, der ist ja mal von Berliner Fans auch gestartet worden, hat sich das wirklich professionalisiert und da wird auch viel in die Auftritte investiert, würde ich mal sagen, also kreativ und vielleicht auch ein bisschen mit Geld. Also die Leute sind mit vollem Herzblut dabei und das macht viel Spaß, dazu zu sehen und zuzuhören.
Das Ganze dann ja vor um und bei 200 Leuten in so einem Club in Hamburg auf einer Bühne, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und du hast das Ganze ja moderiert, zusammen mit der Drag Queen Maxima Love über 2 Abende lang. Wie viel Vorbereitungszeit hast du da eigentlich für reingesteckt?
Also Maxima und ich als Moderatorin haben da relativ wenig Zeit reingesteckt im Vergleich zu dem, was die Organisatoren grundsätzlich gemacht haben für dieses gesamte Wochenende. Die haben tatsächlich schon angefangen, sich im letzten Jahr im August damit auseinanderzusetzen und die ersten Planungen zu machen. Man glaubt das immer gar nicht, wenn das denn in Anführungsstrichen nur so ein Wochenende ist, aber das zieht sich wirklich hin. Da muss man natürlich die Fanclubs animieren, mitzumachen. Dann müssen da Absprachen getroffen werden. Und weil das ja auch wie beim ESC ein Event ist, was durch Europa wandert, ist jedes Mal natürlich ein neues Team dabei, das das zum ersten Mal macht. Und ich war da eher so begleitend mit dabei und konnte auch so ein bisschen unterstützen. Aber das Hauptteam hat da die Arbeit gemacht und das auch wirklich großartig, weil das Event so auf ein neues Niveau gehoben worden ist. Maxima und ich, wie gesagt, wir konnten dann kreativ ein bisschen Input mitgeben, damit beratend dabei sein und dann natürlich in die Moderation damit einsteigen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber wir sind ja auch ein bisschen Profis und können manche Sachen dann auch spontan und flexibel dann moderieren. Also für uns war das vergleichsweise überschaubar.
Und trotzdem wart ihr mit vollem Körpereinsatz dabei, das muss man ja auch sagen. Der ESC-Fanclub aus Malta hat dieses Jahr den Fanvision-Contest gewonnen. Das heißt, möglicherweise findet dieses Eurovision-Weekend kommendes Jahr in Malta statt. Was war eigentlich dein persönliches Highlight von diesen 3 Tagen?
Ja, also das sind natürlich ganz unterschiedliche Highlights. Meins natürlich, ich habe zum ersten Mal mit Maxima Love zusammengearbeitet und du hast es eben angedeutet, wir waren ja auch mit vollem Körpereinsatz dabei und haben ja auch so 2, 3 Nummern gemacht, also Maxima natürlich noch ein bisschen mehr als ich. Also für mich war das tatsächlich so ein Highlight, mit ihr zusammen auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie die Energie zwischen uns da sich entwickelt und wir den Leuten auch eine schöne Abende bringen können. Ansonsten ist es natürlich toll zu sehen, wie dieses Event sich entwickelt hat und dass wir es geschafft haben, im Sommer über 200 Leute hier nach Hamburg zu bringen und da dann eben auch den ESC zu feiern, dass da dann die großen Stars mit dabei waren, dass wir DJ-Abende hatten und für mich als Hamburger, oder ich lebe ja seit 20 Jahren in Hamburg, ist es immer wieder großartig, auch auf den durch den Hafen zu schippern und da war eben eine Eurovision Cruise geplant worden, also am Samstagnachmittag ging es dann für 2 Stunden auf eine Hafenrundfahrt mit ESC-Musik, wo DJ Ochsenrüth sein Debüt gegeben hat und da hatten die Leute richtig viel Spaß. Ich glaube, das bleibt auch in sehr guter Erinnerung.
Und auch du warst ja nicht nur Moderator, sondern als das Ganze durch war, auch noch DJ. Welche Songs legst du eigentlich immer am liebsten auf? Was sind so deine Favoriten?
Ja, also ich versuche natürlich selber Spaß zu haben und gehe auch viel auf die Wünsche des Publikums ein. Und der ESC-Jahrgang 2024 hat halt extrem, was heißt extrem viel, aber überdurchschnittlich viele Dancefloor-Songs mit dabei. Also da kann man wirklich locker 10, 12 Titel spielen und die Leute feiern das richtig. Und das wird nachgefragt und das bediene ich sehr gerne.
Dann sag mal spontan einen aus diesem Jahr, den wir jetzt spielen.
Also von mir aus gerne ein Europapapa.
Machen wir das jetzt. Jost Klein, Europapa.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek me friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa.
Hey!
Europa, pa, 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 pa. Europa,
hey!
Ik ben in Duitsland, Abi, ik ben zo alleen. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa.
Das ist also der Song aus den Niederlanden. Bei diesem Eurovision Weekend gab es ja auch noch drei Stargäste. Luna aus Polen war dabei, Teilnehmerin aus diesem Jahr. Hera Björk, die war zweimal beim ESC als Hauptsängerin, unter anderem eben auch dieses Jahr. Und dann noch Jendrik, Deutschlands Kandidat von 2021. Wie sind dir denn die drei an dem Wochenende vorgekommen? Und was wir natürlich wissen wollen, welche Allüren gab es denn so?
Also der erste Blick hinter die Kulissen, das wurde aber ja auch mit erwähnt. Und also Allüren gibt es nicht. Und das ist ja wirklich große Liebe, die da auch zwischen den Fans besteht. Wirklich so ein Highlight, um die Nähe zu zeigen, war einfach der Punkt, dass Luna irgendwie noch so auf der Suche war nach dem perfekten Make-up und dann natürlich Maxima Love als Drag Queen optimal dafür da war, sie dann da auch mit zu schminken und das einfach zu sehen, wie da die Brücken gebaut werden, war ganz schön. Hera Björk ist ja seit, keine Ahnung, also 2013 war sie ja das erste Mal beim ESC mit dabei, also jetzt ja auch schon irgendwie über 11 Jahre vorher, dann ja auch schon mal beim dänischen Vorentscheid. Sie hat eh die Fans in ihr Herz geschlossen und genauso umgekehrt. Also das ist wunderbar. Jendrik war ein ganz toller Gast, was er eben auch kreativ musikalisch auf die Bühne gebracht hat. Das war komplett unerwartet und hat eben auch gezeigt, was für ein kreativer Kopf er ist. Er hatte ja da durchaus ein paar Themen nach seinem Auftritt in Rotterdam und das scheint aber jetzt wirklich wie weggewischt zu sein von seiner Seite und von Seite der Fans. Also da ist jetzt wirklich wieder ein sehr enges und positives Verhältnis zwischen allen zu beobachten.
Dann reden wir doch mal über diese Auftritte. Fangen wir an mit Luna. Die hat natürlich The Power gesungen, ist ja klar, aber auch zum Beispiel den französischen Song Mon Amour von Slimane gecovert. Ist das nicht eigentlich das, was wir sehen wollen, so ein Zeichen für United by Music.
Ja, klar, total. Ne? Also, dass dann eben auch die Stars, also ESC-Stars und Teilnehmer zeigen, dass sie auch über ihren eigenen musikalischen Horizont hinausschauen können und wollen und sich mit der Musik der anderen beschäftigen. Das hatten wir auch bei Lord of the Lost gesehen, die ja extrem viele andere Songs gecovert haben. Und insofern freue ich mich natürlich, dass Luna das da auch gemacht hat an der Stelle, also eben das zu ihrem eigenen zu machen. Und sie hat ja auch einen neuen Song noch mit präsentiert. Also da gibt es schon auch die Möglichkeit, dann da eben ja nicht nur sein eigenes Süppchen zu kochen, sondern so die breite Palette anzubieten. Das hat sie sehr gut gemacht.
Hera Björk hat auch nicht nur komplett eigene Songs gesungen, aber ihre Geschichte ist ja sowieso sehr mit dem ESC verbunden, die Geschichte dieser Isländerin. Sie hat ihren Auftritt ja als eine Art Chronologie ihres Lebens aufgebaut. Wie hat sie das gemacht?
Da kannst du im Zweifel noch mehr zu sagen als ich, weil ich ja
an
der Seite.
Hast du es gar nicht mitbekommen?
Na, ich habe doch. Also ich sitze natürlich dann an der Seite, aber jetzt muss man noch mal in die Tiefen gehen. Es war ja gar nicht geplant, dass Hera Björk auftritt, bevor das Ergebnis des Fanvision Contests bekannt gegeben worden ist, sondern Hera Björk sollte den Abschluss geben und weil sie natürlich die Leute auch zum Tanzen bewegt, sollte danach dann direkt die Disco starten. Es gab aber ein paar technische Probleme bei der Auswertung der Ergebnisse des Fanvision Contests und da mussten wir erst Jendrik vorziehen, da mussten wir Hera auch noch mit vorziehen und insofern war im Hintergrund immer noch so ein bisschen Absprache notwendig. Und für mich war aber natürlich trotzdem ein Highlight, was ich auch sehr nah mitverfolgt habe, als sie da Husavik zum Beispiel gesungen hat, also den Song aus dem Netflix-Film Feiersaga. Und das war natürlich dann auch ein enger Moment. Aber genau das zu ihrer Chronologie kann ich gar nicht wiederholen oder hier genauer erklären.
Ja, da ging es ganz, dann übernehme ich das gerne, dafür bin ich doch da.
Ja, bitte.
Da ging es ganz früh ging es los, eben noch den Song, den sie mal im dänischen Vorentscheid hatte 2009, den hat sie gesungen und dann hat sie, also sie hat auch noch gesungen, wo sie mal Backing war bei Euroband aus Island 2008. Da hat sie aber nur das gesungen, weil sie als Backing gesungen hat, was sehr witzig war, weil einfach das Playback die ganze Zeit so wummerte und sie stand mit ausdruckslosem Gesicht am Mikro und hat dann natürlich leidenschaftlich ihre zwei Sätze im Refrain gesungen. Es war sehr lustig. Also Hera Björk ist ja auch jedes Jahr auf allen möglichen Fanveranstaltungen zu finden. Und dann gab es auch Jendrik. Der war ja auch mehrfach in diesem Podcast hier zu Gast, hat mich auch wirklich nachhaltig begeistert mit seiner Kreativität. Du hast sie schon angedeutet, was er da auf der Bühne gezeigt hat. Er hat ja selber beim ESC 2021 vom Televoting 0 Punkte bekommen und er hat sich jetzt einigen anderen 0-Punkte-Songs angenommen. Zum Beispiel den Sisters oder so, die ja auch 0 Punkte aus dem Televoting bekommen haben. Und. Hast du das denn mehr wahrgenommen?
Ja, das habe ich natürlich mehr wahrgenommen. Das war ja dann auch so zeitlich nochmal anders und es war auch unerwartbarer, sag ich mal so, was Jendrik jetzt macht. Er hat ja tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, so ein Null-Punkte-Medley gemacht. Das hatte ich auch im Vorfeld schon gehört, dass er es machen wollte, aber wie das dann genau gestaltet war, das wusste ich nicht. Und genau, also die Sisters war mit dabei, dann Amber war mit dabei. Der ging dann aber auch noch ein paar Jahre mit zurück und hat die Sachen damit verarbeitet. Und das so auf seine ganz eigene Art. Und er hat aber davor ja auch noch als Intro gemacht, man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, auf seine eigene Jendrik-Art. Und da war natürlich dann auch die Ukulele mit dabei. Aber er hat da echt wirklich einen rausgehauen musikalisch und wir haben ihn danach ja interviewt und da habe ich ihn auch gefragt, ja, boah, wie lange warst du jetzt eigentlich vorbereitet dann dafür? Und er meinte so, na, damit habe ich am Montag angefangen und das war ja nur dann am Samstagabend, also das zeigt eben auch wirklich, wenn dann offenbar die Kreativität fließt, dann kann dann eben so ein Musiker da richtig was zaubern und wie gesagt, er hat die Leute vollkommen mitgenommen. Es gab ja noch in dem Medley, dem Null-Punkte-Medley, die Aufforderung nochmal zu zählen, wie oft das Wort Sister vorkam. Das wusste er, glaube ich, am Ende selber nicht, aber es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr liebevoll verarbeitet und lohnt sich im Zweifel, da sonst auch nochmal vielleicht irgendwo im Web, wenn man es findet, nochmal da reinzugucken und nachzuhören.
Man findet es natürlich auf eurem YouTube-Kanal. Da wollen wir jetzt natürlich schamlos werben. Für machen bei ESC Kompakt. Ich danke dir sehr, Duspoint. Vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt möchte ich hier bei ESC Update nochmal den Beweis erbringen, dass eben der ESC nicht nur aus den letzten 10, 15 Jahren besteht, sondern eine wahnsinnig lange und tolle Geschichte hat, in der auch dieses Lied hier seinen Platz findet. Sängerin Nora Nova starb im Jahr 2022 im Alter von 93 Jahren und beim ESC 1964 bekam dieser Klassiker hier 0 Punkte, völlig zu Unrecht. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne.
Thank you. schöner Mann, der schenkte mir Liebe und Glück. Ich schenkte mein Herz, eine Liebe begann. Ich sah nur noch ihn und nicht zurück. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, ist es vorbei, ist die Enttäuschung groß. Liebe, Liebe, welch schönes Spiel. Enttäuschung groß. Treue, Treue, welch großes Wort. Tränen, Tränen, er lief mir fort. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, ist es vorbei, ist die Enttäuschung. Dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne. Ist es vorbei, ist die Enttäuschung.
Kopenhagen 1964. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, nicht wahr, Thomas? Thomas Mohr ist wieder da und was vielleicht so viele nicht wissen, du bist ja eigentlich Historiker, nicht wahr?
Ja, ja, ich höre auch am liebsten Geschichtspodcasts, aber den ESC von 1964 habe ich ehrlich gesagt noch nicht aufgearbeitet, da hat Jendrik mir schon sehr geholfen.
Dann machen wir doch jetzt mal ein bisschen Geschichtspodcast hier, denn das passt ja super, denn ja, was soll ich sagen, ich habe jetzt mal gedacht, jetzt kommt mal was für mich, jetzt kommt hier mein kleiner persönlicher Rückblick, denn ich darf jetzt mit dir zusammen schon seit 5 Jahren diesen schönen Podcast hier machen. Am 20. Juli 2019 war meine erste Sendung, damals war ich noch im NDR Volo und das heißt, das hier ist meine Jubiläumsfolge.
Yay. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ist das schön, ist das toll. Ich danke dir sehr und ich dachte, wir schauen einfach mal so ein bisschen zurück in der Zeit. Was hat sich so alles getan seit 2019? Ich habe meine erste Folge nochmal irgendwo in meinem Laptop zu Hause wiedergefunden und ich würde gerne mal ganz kurz mit dir reinhören. Das hier waren die Themen damals.
Das ESC Update bei NDR Blue.
Herzlich willkommen zu ESC Update. Es ist Mitte Juli und man könnte meinen, ESC-technisch passiert auch gerade nicht allzu viel, doch weit gefehlt. Das hier wird eine richtig volle Sendung. Natürlich geht es um den ESC 2020. Rotterdam oder Maastricht. Eine von beiden Städten wird nächstes Jahr ganz Europa und Australien willkommen heißen. Wir schauen uns die Bewerbungen an und hören die Stimmen derer, die den ESC zu sich holen wollen. Ich habe mich mit Carlotta und Amadeus Truman getroffen. Bei uns im Interview erzählt Carlotta von den Sisters von dem Finalabend und den Reaktionen auf ihren vorletzten Platz für Deutschland. Außerdem gab es öfters mal die Bitte von euch, das Team hinter den Kulissen vorzustellen. Carlottas Bruder Amadeus gehört dazu. Er hat in Tel Aviv alles rund um die Sisters gefilmt und erzählt von seinen Eindrücken. Und in Hannover fand die erste UNESCON statt, eine ESC-Convention ins Leben gerufen von Dr. Irving Wolter. Alles rund um die Gala und ob es sie auch im nächsten Jahr geben soll, jetzt in ESC Update. Also, 2 Städte sind noch im Rennen für eine ESC-Austragung. Es geht um ein Event mit ESC-Künstlern und Fans. Mit anderen Worten, 5 Jahre später sind die Themen im Prinzip genau die gleichen. Und über die Sisters haben wir vorhin auch schon gesprochen. Naja, warum nicht? Thomas, du machst ESC-Update ja noch länger als ich, nämlich seit dem Jahr 2017. Das ist wirklich richtig lang. Wie hat sich ESC-Update seitdem verändert?
Ach, total. Am Anfang war das ja so eine Radiosendung und dann haben wir beide uns ja kennengelernt. Wann haben wir beide zusammen den roten Teppich kommentiert? In Lissabon, das war dann 2018. Ne? Da habe ich gemerkt, oh, du kannst ja richtig was, ja. Und dann habe ich dich gebeten, das mitzumoderieren. Und ja, deine Inspiration hat die Sendung ja auch ganz anders gemacht. Und die Hauptinspiration tatsächlich, aus dieser Radiosendung einen Podcast zu machen, den man aufrufen kann und wo man auch mal Stopp drücken kann und so, das ging ja damals alles gar nicht, kam ehrlich gesagt auch von Stefan Spiegel. Und der hat also auch dazu beigetragen, dass aus der Radiosendung ein Podcast wurde.
Ja, es hat sich alles ganz schön geändert. Wir haben uns damals kennengelernt, weiß ich noch, das war 2017 bei dieser Roadshow. Weißt du noch, Thomas Schreiber und Christoph Pelander, die sind damals durch Deutschland getourt und haben angekündigt, was anders wird beim Vorentscheid 2018, wo dann am Ende ja Michael Schulte gewonnen hat. Das war ja alles so ein hochmathematisches Verfahren und so. Das weiß ich noch, da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal richtig gesehen. Ich habe noch ein bisschen weiter im Archiv gestöbert. Ich habe ein Dokument gefunden, nämlich ein Konzept aus dem Februar 2017 für ESC Update. Und ich fand das selber mal total interessant zu lesen, was da so drin stand. Es gab zum Beispiel eine Stundenuhr, wie für eine normale Radiosendestunde eben. Ich lese das mal vor. Ich zücke meine Brille. Hier steht drin, so war ESC Update mal geplant. Im ersten Schwerpunkt geht es um die aktuellen Themen aus Deutschland, zum nationalen Vorentscheid, über den oder die deutschen Teilnehmer, zu Lob und Kritik der Fans. Der zweite Gesprächsblock ist monothematisch. Hier wird es auch Expertengespräche und Interviews geben. Der dritte Wortblock wird von internationalen Themen geprägt. Der vierte Themenblock wird ein Kommentar und ein Rückblick auf einen Teilnehmer, was macht eigentlich, und oder einen Rückblick in die ESC-Geschichte enthalten. Ja, ich finde, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber mal ehrlich, wie oft sah ESC-Update so aus?
Ja, eigentlich nie. Also ehrlicherweise, der Chef von Eurovision.de brauchte ESC-Update aus medienpolitischen Gründen. Er brauchte eine Radiosendung, die im Radio läuft, und hat dann dieses Konzept in die Tasten gehauen. Umgesetzt haben wir das so nie. Wir beide, ich allein und wir beide, haben ja eigentlich immer das gemacht, was wir wollten.
Aber es ist total schön, dass eben aus dieser... Eigentlich war es eine Notgeburt, wenn man so will, aber dass daraus jetzt ein Podcast entstanden ist, der eben schon seit 7 Jahren läuft, was ja auch im Podcast-Universum keine kurze Zeit ist. Das ist einfach richtig lange.
Und außerdem muss man sagen, wir haben immer mehr Listener und Listenerinnen, ja, also wir haben immer mehr Resonanz, und das ist, wir sind noch auf dem Weg nach oben und da geht auch noch mehr.
Ja, es kam auch wieder jemand auf mich zu beim Eurovision Weekend, wo ich da war, und das war auch total schön. Liebe Grüße an der Stelle. Wir sind ein Podcast mittlerweile. Es gibt uns nicht nur jeden letzten Samstag im Monat auf NDR Blue im Radio, sondern eben auch in der ARD Audiothek und in vielen anderen Stellen. Mittlerweile wird hier auch viel mehr geredet als früher. Es kommt mir sehr gelegen. Ich rede sehr gern. Wo siehst du denn diese Sendung in 1, 2, 5 Jahren?
Ja, all das liegt ja nicht unbedingt in unserer Hand. Wir hatten ja auch schon Gerüchte, dass der ESC vom NDR weggeht zu einer anderen Sendeanstalt. Dann wäre ein Fragezeichen auch hinter ESC Update gewesen. So ist es nun nicht gekommen. Deswegen sehe ich uns in einem Jahr genau da, wo wir sind. In 2 auch. Und 5, ja, da muss ich mal rechnen. Oh Gott, da bin ich ja schon 60. Also bis dahin, also ich möchte jetzt nicht der Joe Biden vom ESC werden. Also irgendwann werden wir wohl Nachfolger für mich finden oder eine, vielleicht noch besser, eine Nachfolgerin.
Ach, bitte. Solange du mich noch erkennst, bist du nicht wie Joe Biden des ESC. Ist alles gut. mit das erste Interview, was ich jemals für ESC Update geführt habe, weiß ich auch noch, war in Hannover. Da bin ich hingefahren und habe zum Beispiel mit Carlotta Truman gesprochen von dem Duo Sisters. 2019 wurde Deutschland ja Vorletzter mit dem Song Sister. Und ich habe sie damals natürlich auch gefragt, woran es gelegen hat.
Woran hat es gelegen? Wir haben... einfach das gemacht, was wir können, und das ist singen. Laurita und ich haben uns vorgenommen, wir werden an diesem Abend unsere beste Performance ablegen, die wir jemals gemacht haben. Und wir müssen uns im Spiegel danach angucken und sagen können, wir sind total zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben, und können uns auch das Video wieder angucken, weil es halt für die Ewigkeit konserviert ist, so was wir da gemacht haben. Deswegen wäre für uns ein Misserfolg, also für uns persönlich ein Misserfolg gewesen, hätten wir was gemacht, was uns peinlich wäre. Und das ist nicht passiert. Und darauf sind wir sehr stolz. Andererseits, für uns ist es natürlich so, die Leute uns jetzt mochten oder nicht in Deutschland, dass wir jetzt die sind, die da antreten. Natürlich wollte trotzdem jeder, dass wir einen guten Platz erreichen in diesem Contest, einfach als Land. Und Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, weil den Ehrgeiz habe ich auch und habe ich gehabt.
Also es war eine richtig volle Sendung damals vor 5 Jahren und damals wie heute folgt jetzt natürlich Sister von den Sisters, nur echt mit einem Ausrufezeichen.
I'm tired of always losing. I try to stop your fire. Turns out that I couldn't. I'm tired, tired of competing. I try to hold you under, but honey, you kept breathing. When you said you wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my enemy, but my enemy's right here. It was my mistake to try and break the power that I fear. I see flames in your eyes. Damn, they burn so bright. You wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my enemy, but my enemy's right here. It was my mistake to try and break your power that I fear. I see flames in your eyes. Damn, they burn so bright. Don't you try.
Und zum Abschluss dieser heutigen Folge ESC Update gibt es eine Rubrik, an die vor 5 Jahren auch noch nicht zu denken war. Nämlich
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Wo wir uns um Songs kümmern, die beim ESC gar nicht mal so gut abgeschnitten haben. Und heute muss ich dafür ein bisschen ausholen. Denn am 17. August findet eine Eurovisionsveranstaltung statt, über die wir hier wahrscheinlich nicht sprechen werden, denn sie ist schon relativ nischig. Das ist alles nicht so ganz unser Beritt. Also ja, selbst für unsere Verhältnisse. Aber die EBU, die wirbt in diesem Jahr deutlich mehr dafür als früher. Eurovision Young Musicians. In Bode in Norwegen treten in einem Konzerthaus 11 junge Musiker mit einem Instrument an und eine Jury kürt den Sieger. Hast du da jemals reingeguckt in Eurovision Young Musicians?
Nein.
Kannst du noch machen? Es gibt noch das von vor 2 Jahren in der Mediathek.
Ja, keine Ahnung, hat mich nie interessiert, aber klassische Musik ist auch nicht so mein Ding.
Ja, aber internationale europäische ESC-Wettbewerbe sind natürlich unser Ding, deswegen können wir sagen, Deutschland macht da auch mit. Es tritt an Fabian Johannes Egger, er wurde 2007 in Traunstein geboren, nahe der österreichischen Grenze in Bayern und er spielt Querflöte. Wir wünschen viel Erfolg. Wenn ihr Lust habt, für Eurovision Young Musicians ist in Deutschland der WDR verantwortlich und der WDR überträgt die Show auch leicht zeitversetzt am 17. August um 21.50 Uhr. Warum jetzt diese lange Einleitung für unser 3 Minutes Bye-Bye? Weil es beim ESC ja auch schon Songs gab, die sehr auf die Karte klassische Musik gesetzt haben. Wie zum Beispiel der von heute. Slowenien 2009. Love Symphony von Quartissimo featuring Martina. Es wird vergleichsweise wenig gesungen, dafür wird umso mehr gegeigt und ich glaube, dieser Song ist komplett in Vergessenheit geraten. Oder hast du den Auftritt noch vor dir?
Ja, gestützt, muss ich auch sagen. Ja, das waren 5 Schattenwände. 4 werden sofort zerrissen von 4 Solisten auf unterschiedlichen Streichinstrumenten. Hinter dem 5. verbirgt sich Martina, die eben genannte, die erst nach 1 Minute 15 zum ersten Mal singen darf. Und nach 2:30 darf sie auch erst ihren Vorhang, ihr Papier da wegreißen. Und dann sieht man sie auch. Die haben damals im Halbfinale auf Slowenisch und Englisch gesungen. Ich glaube, du spielst wahrscheinlich gleich nur die englische Version. Mhm. Und ja, es gab 14 Punkte dafür im Semi und das war dann Platz 16.
Ja, das ist gar nicht mal so gut. Als Genre würde ich es Popklassik nennen, ist aber auch gewagt, eben einen Song zu schicken, in dem so wenig gesungen wird, oder? Und dann kommt ja eben sehr lange einfach nur Musik, aber die kommt ja auch nicht wirklich, sondern vom Band. Also das ist doch alles irgendwie merkwürdig, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also der Song sowieso, ja, weil da so wenig Vocals drin sind, aber generell halte ich so Bezüge zur klassischen Musik beim Eurovision Song Contest für keine gute Idee. Es gibt 2 Beispiele, die mehr oder minder funktioniert haben. Das war Grande Amore von den italienischen Tenören. Wie hießen sie nochmal?
Ivolo,
genau. Sie. Und dann die Mutter von Greta Thunberg, Marlena Ernma, hatte mal so einen klassischen Song. Damit ist sie für schwedische Verhältnisse aber auch komplett gescheitert. Mhm. Und alle anderen Sachen, die es so gab, sind wirklich komplett gescheitert. Sowas wollen die Leute da auf der Bühne nicht sehen.
Nocturne übrigens, das habe ich mir noch aufgeschrieben als Beispiel, das hat ja 1995 den ESC gewonnen. Auch da war sehr, sehr wenig Text und sehr, sehr viel Musik. Das kann funktionieren oder zumindest konnte es vor 30 Jahren noch funktionieren. Jetzt aktuell war das nicht mehr so doll. Aber Klassikfreundinnen und Freunde, habt Spaß mit dem slowenischen Quartett Quartissimo und der kroatischen Sängerin Martina Majele und Love Symphony. Wir hören uns wieder Ende August am 31.08. Dann bin ich im Urlaub in Polen. Ich weiß selber nicht so ganz, wie wir diese Folge machen werden, aber wir werden sie machen und wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Und danke dir, Thomas. Bis bald. Tschüss.
Hasta luego.